Na gut, wir haben das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, diesen Begriff der Bereiche relativer Eigenständigkeit ein bisschen zu beleuchten versucht. Ich habe insbesondere am Beispiel der christlichen oder kirchlichen Wissensepisteme versucht, deutlich zu machen, was ich unter diesem Begriff verstehen will, nämlich einfach um Bereiche, innerhalb derer erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass relativ hochspezialisiertes Wissen hinreichend wahrscheinlich zu seiner je spezifischen Nachfrage findet und damit eben sowas wie eine Daseinsmöglichkeit überhaupt findet. Weil ja, das ist eine der Grundvoraussetzungen oder Grundannahmen dieser ganzen Geschichte, Wissen und insbesondere natürlich spezialisiertes Wissen darauf angewiesen ist, genau diejenigen, sagen wir mal auch materiellen Voraussetzungen, aber auch sonstigen Wissens- und Daseinsbedingungen über den Tausch zu beziehen, die es benötigt, um eben überhaupt als solches prozessiert werden zu können. Also das heißt, ganz simpel gesprochen, jeder Wissensarbeiter, der sich auf bestimmte Dinge spezialisiert, ist natürlich auf eine ganze Reihe von Vorbedingungen angewiesen, die er selbst nicht generieren kann. Ganz einfach deswegen nicht selbst generieren kann, weil er eben mit seinem hochspezialisierten Wissen beschäftigt ist. Und die er deswegen über den Tausch mit anderen Gesellschaftsmitgliedern im weitesten Sinn beziehen muss. Weil aber eben diese hochspezialisierten Wissensangebote spezialisiert sind und damit per Definition nicht von allen anderen Gesellschaftern nachgefragt werden können, auch nicht wahrgenommen werden können, darauf habe ich ja besonders hingewiesen, muss die Wahrscheinlichkeit der Korrelation von hochspezialisiertem Angebot und hochspezialisierter Nachfrage beständig erhöht werden. Und das geschieht eben in solchen Bereichen relativer Eigenständigkeit, die deswegen Bereiche relativer Eigenständigkeit heißen, weil in dem Moment, wo sie sich als solche konstituieren, in ihnen eine Wissensentwicklung ermöglicht wird, die relativ eigenständig von den Bedingungen außerhalb dieser Bereiche stattfinden kann. Das heißt bitte stets relativ, mit der Betonung auf relativ. Diese Entwicklungen können nie absolut eigenständig stattfinden, sondern eben nur relativ im Hinblick auf andere solche Bereiche. Das heißt, in den Wissenschaften wird eben ab dem, sagen wir mal, so zwischen 14., 16., 17. Jahrhundert, eine Art des Wissens prozessierbar, die sich jetzt gegenüber demjenigen Wissen, das weiterhin im Bereich der christlichen oder der kirchlichen oder religiösen Wissensepisteme prozessiert wird, abhebt und abzeichnet oder auszeichnet durch seine relative Eigenständigkeit. Das heißt, dadurch, dass dort eben sozusagen Wissen im Vordergrund steht und nicht mehr, wie es jetzt genannt wird, Glauben, so wie in der Kirche. Also es findet sowas wie eine Differenzierung statt und ich habe das letzte Mal, glaube ich, recht eingehend darauf hingewiesen, dass diese Differenzierung aus der Entwicklung und Differenzierung desjenigen Wissens heraus stattfindet, das vorher eben in, zum Beispiel in der christlichen Wissensepisteme seine besonderen Voraussetzungen gefunden hat. Also das genau deswegen, weil die christliche Wissensepisteme so günstige Wissensprozessierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, hat sich das Wissen in einer Art und Weise differenziert, die eben dann diesen Bereich des Wissens aufgesprengt hat, in die Grenzen dieses Wissens überschritten hat. Naja, und ich habe darauf hingewiesen, nicht? Also symbolisch vielleicht mit dieser berühmten Metapher von William Ockham, der von einem Rasiermesser gesprochen hat, das eben jetzt die Bereiche des Glaubens von den Bereichen des Wissens abtrennt. Also symbolisch mit dieser Metapher hat sich eben das Wissen sozusagen differenziert. Von nun an spricht man eben von wissenschaftlichem Wissen und von religiösem Wissen, von Glauben, von all dem, was sozusagen mit diesem Sinnorientierungswissen zu tun hat, wie es eben nach wie vor in der Kirche geboten wird. relativ eigenständig entwickeln sich diese Wissensstränge im Hinblick darauf, dass sie bis zu einem gewissen Grad inkompatibel werden. Wissenschaftliches Wissen ist eben jetzt sozusagen dasjenige Wissen, das den Kriterien im Wissenschaftsbereich folgt, und kirchliches oder religiöses Wissen, christliches Wissen, wie auch immer das genannt werden will, selbstverständlich jede Art von religiösem Wissen, ich habe sozusagen das christliche Wissen nur als Beispiel herausgestellt, ne? Entwickelt sich gemäß den Kriterien, die nach wie vor im Bereich der Religion maßgeblich sind. Sie wissen es vielleicht, die Philosophie hat sich ja diesbezüglich einen bisschen ambivalenten Standpunkt geschaffen. Auch das ein Bereich relativer Eigenständigkeit, wo es zu gewissen Überlappungen kommt zwischen dem, was Orientierungswissen im weitesten Sinn genannt werden kann, Sinnstiftungswissen, und dem, was im weitesten Sinn wissenschaftliches Wissen heißt. Insofern ist die Philosophie vielleicht der interessante Zwischenbereich zwischen diesen beiden Wissenssträngen, der aber natürlich in sich selbst ebenfalls so einen Bereich relativer Eigenständigkeit gefunden hat, sonst wüssten wir gar nichts davon. Nicht? Also auch die Philosophie hat sich ihre Räume geschaffen, hat sich ihre Stattfindensmöglichkeiten geschaffen und im Weiteren dafür gesorgt, dass mitunter diese Grenzen gegenüber anderen Bereichen auch relativ strikt gezogen werden. Sie kennen verschiedenste Versuche aus der Geschichte der Philosophie, sozusagen darauf hinzuweisen, dass das bitte jetzt nicht mehr zur Philosophie gehört. Aktuell findet ein Abgrenzungsversuch im Hinblick auf Disziplinen wie Soziologie, Sozialtheorie und vieles mehr statt. Diese Abgrenzungsbemühungen sind selbstverständlich funktional. Also das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwelche Leute am Werken sind, die vielleicht ein sehr engstirniges Weltbild haben oder die gewisse Dinge einfach nicht sehen wollen, sondern das hat damit zu tun, dass in diesen Bereichen gewisse Dinge nicht gesehen werden können. Und zwar in allen diesen Bereichen, nicht nur im Bereich der Philosophie, wobei ich dazu sagen möchte, dass die Philosophie sehr wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen, aber auch im Vergleich zu anderen Wissensdisziplinen, vielleicht ein Bereich ist, wo sozusagen die Interdisziplinarität großgeschrieben wird, wo sie gewissermaßen zum Programm selbst gehört. Und das verursacht auf der anderen Seite natürlich auch wieder Schwierigkeiten, Probleme, mit denen die Philosophie zu kämpfen hat. Auch im Hinblick auf ihre institutionelle Ausstattung. Also es dürfte klar sein, dass sozusagen die Abgrenzungsnotwendigkeiten, die eben dafür sorgen, dass dieser Bereich relativer Eigenständigkeit als solcher bestehen bleibt, in gewissen anderen Disziplinen vielleicht leichter gelingen als in der Philosophie, und dass diese anderen Disziplinen dann im modernen Wissenschaftsbetrieb oder auch im Universitätsbetrieb einen leichteren Stand haben, weil sie sich sozusagen mit den Kriterien des Betriebs leichter tun, als dass die Philosophie im Hinblick auf ihre fast programmatische Interdisziplinarität hat. Gut, aber gehen wir vielleicht ein bisschen noch im Detail auf diesen Bereich relativer Eigenständigkeit der Wissenschaften ein. Wie gesagt, so um das, sagen wir mal von 14. bis 16. Jahrhundert in etwa, differenziert sich so ein Bereich aus, der dann wirklich auch explizit als wissenschaftlicher Bereich bezeichnet wird. Und wo es um eine Fundierung des Wissens, das da prozessiert wird, mithilfe von Wissen geht. Und damit ist die Problematik, die dem zugrunde liegt, grundlegend angesprochen. In den Religionen ging es um eine Prozessierung eines bestimmten Wissens, eines Glaubens aus heutiger Sicht, das im Hinblick auf etwas fundiert wurde, nämlich auf Gott fundiert wurde. Die Wissenschaften fundieren ihre Wissensarbeit grundsätzlich im Hinblick auf anderes Wissen. Natürlich kann man jetzt im Einzelnen noch unterscheiden, ne? Also sozusagen das sehr mächtige Auftreten der Naturwissenschaften und deren Hinweis, es eben mit Naturgesetzen zu tun zu haben, mit Dingen zu tun zu haben, die als Realität, als Wirklichkeit sozusagen greifbar sind, an denen man sich stößt, an denen man sich abarbeitet und die man als solche, als Basiskonzepte dieses wissenschaftlichen Wissens ansehen könnte. Diese Hegemonie des naturwissenschaftlichen Wissens sorgt sehr lange, bis in unsere Zeit, bis ins 20. Jahrhundert, dafür, dass eben, naja, hinter dem Wissen, das in den Wissenschaften prozessiert wird, doch so etwas wie ein feststehender Bezugspunkt vermutet wird. Nämlich die Realität, der dieses Wissen entsprechen soll, der dieses Wissen korrespondieren soll, dass es repräsentieren soll, dass diese Realität bearbeitbar machen soll. Sie kennen all diese Konzepte. Ne? Grundsätzlich ist aber im Programm der Wissenschaften und natürlich auch in ihrem weiteren Prozedere bereits angelegt, dass es um wissenschaftlich überprüftes Wissen gehen soll in den Wissenschaften. Naja, und überprüfen lässt sich ein Wissen, das kennen wir im Allgemeinen im Hinblick auf anderes Wissen. Und wenn Sie sich bereits die ersten wissenschaftlichen Versuche anschauen, dann wird sehr deutlich, dass das sozusagen gar nicht anders geht, als dass man auf Wissensstände rekurriert, die vielleicht jemand vor einem selbst vorgelegt hat. Also auf Wissensstände, die zum Beispiel in Büchern niedergeschrieben sind. Bitte auch das kirchliche Wissen, auch das religiöse Wissen operiert natürlich bereits so. Stichwort Bibelexegese, Interpretation der Heiligen Schriften und vieles mehr. Gott selbst ist natürlich als Basis, als Bezugspunkt nicht greifbar. Was greifbar ist, sind seine Äußerungen, die sich eben in bestimmten Schriften niedergeschlagen haben, allen voran in der Heiligen Schrift. Und grundsätzlich geht es natürlich sozusagen darum, diese Schrift zu interpretieren und sie auszulegen und sie für die jeweils aktuelle Situation greifbar zu machen. Auch da ist sozusagen der Bezug auf den ursprünglichen Bezugspunkt nur mehr vermittelt vorhanden. In den Wissenschaften wird es allerdings jetzt nach und nach natürlich programmatisch. Die Wissenschaften haben sehr viel natürlich damit zu tun, dass verschiedenste Medien geschaffen werden, in denen wissenschaftliches Wissen eben auf wissenschaftliche Art und Weise prozessiert werden kann. Bestimmte Bereiche, auch jetzt im sehr alltäglichen Sinn, bestimmte Bereiche geschaffen werden, die als eines der Zentren im europäischen Bereich die Universität kennen. Ich habe bereits von Schulen gesprochen, nicht, im Hinblick auf diese erhöhte Wahrscheinlichkeit von einer Korrelation von Angebot und Nachfrage hochspezialisierten Wissens. Die Universität ist diesbezüglich natürlich jetzt so das Paradebeispiel dafür. Selbstverständlich gibt es auch sehr früh bereits ganz andere Foren für wissenschaftliches Wissen. Aber die Universität eignet sich vielleicht diesbezüglich ganz gut als Anschauungsbeispiel und deswegen möchte ich vielleicht in der Stunde Ihre Geschichte ein bisschen genauer betrachten. Jetzt nicht im historischen Sinn genauer, sondern eher im Hinblick auf die verschiedenen Aspekte, die dadurch ins Spiel gekommen sind, die für unsere Geschichte hier relevant sein könnten. Zunächst einmal zur Gründung der Universität. Also die Universität ist selbstverständlich noch in dieser christlichen oder religiösen Wissensepisteme entstanden, einfach durch eine gewisse Spezialisierung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses, das in den Dom- und Klosterschulen vorhanden war, das natürlich auch dann das kirchliche Wissen entsprechend differenziert hat und dazu genötigt hat, sozusagen einen Grad über den Domschulen oder den Klosterschulen angesiedelt, eine spezialisiertere Prozessierungsstätte zu schaffen, wo eben dann zum Beispiel auch die Lehrer ausgebildet werden können, die in den verschiedensten Schulen unterrichten sollen. Nicht? Also bis heute ist ja die Universität grundlegend eine Lehrerausbildungsstätte, ein tertiärer Bildungsbereich, nicht? Wo sozusagen diejenigen ausgebildet werden, die dann im sekundären Bildungsbereich und tätig sind. Die Universität erlebt aber irgendwie ihren Aufschwung dadurch, dass um diese Zeit herum, also schauen wir jetzt, ich weiß nicht, Hochmittelalter oder wie immer man das benennen will, ab dem Jahr 1000 in etwa, 12. Jahrhundert, ab dieser Zeit auch eine weltliche Differenzierung stattfindet, nämlich in Form der vielfältigen Herrscherhäuser in Europa. Und zwar einer Differenzierung von Herrscherhäusern, die vor dem Problem zu stehen kommt, ihre weltliche Herrschaft jetzt nicht mehr zum einen, wie in der Kirche üblich, im Hinblick auf einen jenseitigen Souverän zu legitimieren, also die sich nicht mehr nur auf Gott berufen können. Selbstverständlich, der Kaiser oder auch die sonstigen Herrscher dieser Zeit sind noch von Gott eingesetzt worden und tragen dieses Attribut im Titel noch sehr lange mit sich. Aber grundsätzlich geht es da schon um eine sozusagen Notwendigkeit, das ein bisschen im Hinblick auf die damalige Zeit auch weltlicher zu legitimieren, im Diesseits zu legitimieren. Und da, das haben wir auch bereits angesprochen, spielt auch die Herkunft nicht mehr eine sozusagen umfassende, allein legitimierende Rolle. Auch sie beginnt zu bröckeln. Also diese Legitimation per Herkunft, per Geburt beginnt zu bröckeln. Und es entsteht eine gewisse Notwendigkeit darüber hinaus zunächst, diese Herrschaft auch im Hinblick auf besonderes Problembewusstsein zu legitimieren. Das heißt, man muss sozusagen seinen Herrschaftsbereich ein bisschen besser überblicken, ein bisschen vielleicht besser organisieren können, ein bisschen besser administrieren können als seine Konkurrenten. Diesbezüglich wird es notwendig und ist natürlich auch sehr früh der Fall, sich Spezialisten zu halten, die zunächst einmal als Hofgelehrte sowas wie die rechte Hand der Herrscher darstellen, die aber dann zum Beispiel jedes Mal dann, wenn so einer verstirbt, gewisse Ersatzschwierigkeiten stellen. Also es ist nicht so leicht, dann Nachschub zu finden, wenn sich irgendein besonders spezialisierter Ratgeber an der Seite des Herrschers ins Jenseits verabschiedet hat. Deswegen wird es günstig, diesen Nachschub zu professionalisieren. Das heißt, diese Ratgebertätigkeit auszulagern und sie eben in bestimmten Einrichtungen gleichsam geplant heranzuziehen, wenn man das so nennen darf. Ne? Also diese frühen Universitäten bedienen auch ganz explizit den Bedarf an relativ geschulten Beamten im weitesten Sinn des Wortes, die eben zur Administration der Herrschaft benötigt werden. Zur Administration des Herrschaftsgebiets, wenn man das so nennen will. Die frühen europäischen Universitäten etablieren sich deswegen, weil die Herrscher, oder bekommen auch deswegen natürlich ihre Mittel zur Verfügung gestellt, weil die Herrscher Bedarf haben, ein besonders geschultes Personal zu haben, zur Verfügung zu haben und damit eben ihr Herrschaftsgebiet zu verwalten. Jetzt dürfte deutlich sein, dass in diesem Zusammenhang bei der Verwaltung von weltlichen Belangen, ganz allgemein betrachtet, unter Umständen sozusagen historische Veränderungen wesentlich maßgeblicher ins Spiel kommen, als bei der Prozessierung von Wissen, das sich doch weitgehend oder zumindest primär mit jenseitigen Dingen beschäftigt, mit Sinnfragen und Orientierungsfragen. Also während dasjenige Wissen, das sich eben solchen Orientierungsproblemen widmet oder Sinnstiftungsproblemen widmet, relativ betrachtet, über längere Zeiträume konstant gehalten werden kann und deswegen eben sowas wie das Ideal einer einzigen Wahrheit, nämlich einer gottgegebenen Wahrheit oder zumindest eines einzigen Wahrheitskerns herausstellen kann, wird die Prozessierung von weltlichem Wissen doch sehr deutlich immer wieder in neue Kontexte gestellt. Also da verändert sich beständig was. Da entstehen neue Herrschaftsgebiete, die da vielleicht kriegstechnisch behandelt werden sollen. Da entstehen neue Technologien, die es zu erfassen gilt, auf die reagiert werden muss. Da entstehen neue Handlungsbeziehungen, vielleicht mit Überseegebieten und vieles mehr, die es, zunächst wird das noch nicht wissenschaftlich genannt, aber die es doch mit einem relativ spezialisierten Wissen zu bearbeiten gilt. Das heißt, da entsteht im Ganzen ein Bereich, der doch wesentlich stärker als derjenige der christlichen Wissensarbeit oder der kirchlichen Wissensarbeit auf Tagesaktualität ausgelegt ist. Und damit kommt etwas ins Spiel, was die Wissenschaft bis heute fundamental antreibt, nämlich die Orientierung an Neuem und nicht an etwas, was bereits als Wahrheit sozusagen festgelegt wurde und ein für alle Mal als Doxa bewahrt werden soll. Dasjenige Wissen, das in den Wissenschaften prozessiert wird, wird mehr und mehr auf Originalität, auf Neuheit angelegt. All das, was in den Wissenschaften stattfindet, findet jetzt explizit, also nicht von einem Tag auf den anderen natürlich, aber doch nach und nach im Hinblick darauf statt, dass nicht bereits bekannte Wissensstände wiederholt werden sollen, sondern dass eben Neues erforscht werden soll. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, der natürlich bis heute dafür sorgt, dass die Wissenschaft auch so selbstreferenziell wird, wie sie eben aktuell ist. Dass sie sich zu einem sehr großen Teil auf sich selbst, auf ihre eigenen Stattfindungsmöglichkeiten zurückwendet, so wie ich das auch hier gerade tue, ne? Indem ich quasi untersuche, wie die Wissenschaft als solche ihren Bereich relativer Eigenständigkeit ausgebildet hat. Diese Selbstreferenzialität, diese Selbstbezüglichkeit macht das wissenschaftliche Wissen zum Objekt von wissenschaftlicher Wissensarbeit. Die Wissenschaft wendet sich auf sich selbst oder auf ihren eigenen Gegenstand zurück, wenn man das so nennen will. Nach und nach vielleicht, aber doch nach und nach so nachhaltig, dass das heute, ganze Disziplinen, ganze Wissenschaftsbereiche beschäftigt. Wissenschaftsbereiche, die vielleicht im weitesten Sinn so unter dem Titel Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften gefasst werden können und sich diesbezüglich vielleicht von dem, was als Naturwissenschaften gehandelt werden, unterscheiden lässt. Man könnte so im Hinblick auf das, was ich jetzt gerade darzulegen versucht habe, davon sprechen, dass die Naturwissenschaft doch mit etwas zu tun hat oder sich um etwas bemüht, was eben der Wissensarbeit selbst extern ist, nämlich sowas wie ein Konzept der Natur, was immer das jetzt im Detail bedeuten soll oder heißen soll oder was immer jetzt von den Wissenschaften darunter verstanden wird, während die Geisteswissenschaften, die Kulturwissenschaften doch sehr viel mit dem zu tun haben oder sich auf das widmen, was eben dafür sorgt, dass Wissensarbeit und Arbeit ganz allgemein überhaupt durchgeführt werden kann. Was eben sozusagen die Möglichkeiten, aber auch die Bedingungen vorgibt, um Wissensarbeit zu betreiben. Das ist eine Unterscheidung oder ein Vorschlag einer Unterscheidung, der jetzt nicht in allen Bereichen sehr trennscharf ist, wo es eine ganze Reihe von Nachfragemöglichkeiten gibt, also oder sagen wir mal Erklärungsnotwendigkeiten gibt, der aber doch vielleicht eben anzudeuten vermag, wie groß mittlerweile der Bereich geworden ist, in dem sich die wissenschaftliche Wissensarbeit selbst ihre eigenen Fragen gibt und auch ihren eigenen Untersuchungsgegenstand gibt. Und das deutet darauf hin, wie autonom die Wissensarbeit in diesem Bereich bereits geworden ist, wie relativ eigenständig dieser Bereich bereits vor sich hin prozessiert und unter Umständen eben gegenüber sonstigen Bereichen in der Gesellschaft als abgehoben, als Glasperlenspiel, als Beschäftigung im Elfenbeinturm und vieles mehr angesehen werden kann. Also Sie kennen diese vielfältigen Bezeichnungen, die eben im Prinzip das Problem thematisieren, dass in den Wissenschaften relativ eigenständig eine bestimmte Form des Wissens prozessiert werden kann. Bitte, das gilt selbstverständlich für jeden Bereich, der es schafft, seine Eigenständigkeit so weit herauszustellen, dass da Anschlusswerte erzielt werden können. Das gilt nicht nur für die Wissenschaften, aber in den Wissenschaften ist es halt für unsere Zusammenhänge jetzt besonders virulent und schafft selbstverständlich, aber darauf werden wir dann in den nächsten Stunden noch ausgiebig zu sprechen kommen, Nachfrageprobleme. Es schafft ganz einfach das Problem, dass der Rest der Gesellschaft, der in ganz anderen Bereichen relativer Eigenständigkeit unter Umständen unterwegs ist und dort sein Wissen prozessiert, einfach nicht wahrnehmen kann, dass hier relevantes Wissen prozessiert wird. Nämlich für den Bereich relativer Eigenständigkeit der Wissenschaft relevantes Wissen. Das heißt, von Wissenschaftlern aus besehen relevantes Wissen. Ich habe, glaube ich, eingangs ausführlich darauf hingewiesen, das, was wir in der Philosophie hier im Allgemeinen treiben, oder das auch, was, weiß nicht, in der Quantenphysik oder sonst wo betrieben wird, ist für den weitaus größten Teil der Gesellschaft nicht als sozusagen alltagsrelevantes Wissen wahrnehmbar. Wir sind auf Vermittlungsmöglichkeiten angewiesen, auf eben spezifische Bereiche, in denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieses Wissen wahrgenommen werden kann. Auch nicht von allen, aber doch immerhin dann zumindest von so vielen, dass dieses Wissen seine Weiterprozessierungsmöglichkeiten findet. Nämlich zum Beispiel eben, was weiß ich, die Remuneration von Wissensarbeitern, die dafür sorgt, dass die genug zu essen haben, um weiter zu forschen und was auch immer. Gut, zurück zu diesen Ursprüngen der Europäischen Universität. Ich habe davon gesprochen, dass die Herrschenden einen gewissen Bedarf gehabt haben, so etwas wie Beratungswissen herstellen zu lassen, nämlich in speziellen dafür vorgesehenen Einrichtungen, die eben diesbezüglich dann auch die nötigen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, eben zum Beispiel, was weiß ich, Gebäude und die nötigen Forschungsmittel und Gelder, aber dann auch, wenn sich das als sinnvoll herausstellt, ich weiß nicht, die Möglichkeit zu kommunizieren, nämlich mit anderen Wissenden in anderen Universitäten zu kommunizieren, sei es per Reisetätigkeit, was in der frühen europäischen Universitätslandschaft sehr verbreitet gewesen ist. Der europäische Raum, denken Sie was an die frühe Universität, zum Beispiel im oberitalienischen Raum, hat einen sehr regen Austausch von Gelehrten gekannt. Die sind tatsächlich von Universität zu Universität gepilgert, übrigens zu einem sehr großen Teil damals auch tatsächlich noch Wandermönche, die eben als Lehrende an Universitäten ihr Wissen verbreitet haben, die aber genau in diesem Austausch, also das heißt in diesem Hin- und Herwandern zwischen verschiedenen Einrichtungen zur Prozessierung wissenschaftlichen Wissens, dann auch dafür gesorgt haben, dass dieses Wissen bis zu einem gewissen Grad typisiert wird, systematisiert wird, vereinheitlicht wird, zumindest so weit vereinheitlicht wird, dass eben was halt sowas wie eine vorgesehene Vorlesung in der einen Universität gehalten werden kann und dann in der nächsten Universität diese Vorlesung auch wiederholt werden kann. Nicht? Also bedenken Sie, was das alles mit sich bringt. Eine gewisse Struktur des Lehrstoffs, eine gewisse Systematisierung des Lehrstoffs, wenn die Möglichkeit dafür vorhanden ist, dann natürlich auch eine schriftliche Niederlegung des Lehrstoffs, was sowas wie Lehrbücher hervorbringt. Die müssen in einer Art und Weise typisiert werden, dass erstens mal derjenige, der das Wissen prozessiert, selbst damit zurande kommt und das dann entsprechend immer wieder wiederholt werden kann, beziehungsweise die Studenten und Studentinnen in den anderen Universitäten damit was anfangen können. Und die müssen aber auch in einer Art und Weise typisiert werden, nach und nach natürlich durch die historische Entwicklung, dass auch andere Gelehrte an diese Wissensstände anschließen können und weiter forschen können. Und das bringt es mit sich, dass da gewisse Systematiken geschaffen werden, gewisse Kriterien geschaffen werden, die mit der Zeit relativ rigoros definieren, was wissenschaftliches Arbeiten ist, was wissenschaftliches Wissen oder wie es sozusagen in diesen Kommunikationsmedien zu stehen kommt, wie das genau aussehen soll und was da alles eingehalten werden soll. Ne? Denken Sie heute, wir sind natürlich sozusagen einige Jahrhunderte später bereits im Wissenschaftsbetrieb tätig, aber denken Sie an wissenschaftliche Arbeiten. Ne? Also ich hoffe, jeder von Ihnen hat bereits ein wissenschaftliches Buch in Händen gehabt oder einen wissenschaftlichen Artikel gelesen. Ne? Also was nur ganz oberflächlich betrachtet, also eine gewisse Stringenz der Argumentation, eine gewisse Systematik beim Verweis auf bereits gelaufene Argumentationen oder Diskussionen, also das heißt in der Regel ein Verweis durch Fußnoten, der darauf hinweist, dass diejenigen Diskussionen, die da relevant sind, zur Kenntnis genommen worden sind und dann natürlich hintendran ein Verweis auf die behandelte Literatur oder die zugrunde gelegte Literatur und vieles mehr. Nicht? Also ist ganz klar, dass da ein recht so diffiziler, komplexer wissenschaftlicher Apparat im Spiel ist, der eben dafür sorgt, schon einmal rein äußerlich dafür sorgt, dass etwas als wissenschaftliches Wissen zu stehen kommt. Dass damit dann operiert werden kann und weiteres Wissen daran entwickelt werden kann in der Auseinandersetzung mit solchen Texten. All das, bitte, Sie können es vielleicht im Gedanken selbst auch jetzt auf die verbale Darstellung von wissenschaftlichem Wissen umlegen, nicht? Auch die Systematisierung von Lehrplänen oder von Vorlesungseinheiten, Unterrichtsstunden und viel mehr, hat damit natürlich zu tun. Ich weiß nicht, so simple Dinge wie ein Vorlesungsverzeichnis oder auch die Anordnung in Hörsälen, überhaupt die Organisation von Universitäten in verschiedenen Fakultäten, in verschiedenen Disziplinen und viel mehr, nicht, haben grundsätzlich damit zu tun. Das differenziert aber natürlich den Wissenschaftsbetrieb in sich weiter. Das ist ja ein Aspekt, auf den ich besonders hinzuweisen versuche in dieser ganzen Geschichte, nicht? Dass sozusagen die Notwendigkeit, die die Prozessierung von bestimmten Wissen mit sich bringt, dafür sorgt, dass auch ganz anderes Wissen auf den Plan tritt und in sich eine Spezialisierungsdynamik entwickelt. Das heißt, dass sozusagen aus der Notwendigkeit, eine bestimmte Wissensarbeit überhaupt zu ermöglichen, eine ganz andere Wissensarbeit entsteht, die ihrerseits wieder Dynamiken entwickelt, die eben sozusagen auch wieder zur Ausbildung von hochspezifischen Wissensständen beiträgt. Denken Sie an die Quarantänestation, die ich da in einer der ersten Lehrveranstaltungen ausgiebig erwähnt habe. Nichts anderes ist da im Spiel. Die Quarantänestation, das heißt diese Vor- oder Nachbearbeitungsstätte für steinzeitliche Jäger, sorgt dafür, dass die Arbeit der steinzeitlichen Jagd überhaupt durchgeführt werden kann. Die Systematisierung von wissenschaftlichem Wissen, zum Beispiel die Einrichtung von pädagogischen Lehrstühlen, nicht? Also sozusagen die Wissensarbeit, die dazu aufgewandt wird, dass eben Ausbildungen systematisiert werden. Und dann vielleicht auch im Hinblick auf tagesaktuelle Aktualitäten oder einfach auf neue Gegebenheiten auch immer wieder verändert werden. Nicht? Ist in dem Sinne vergleichbar mit dieser Quarantänestation. Und das differenziert natürlich in sich das wissenschaftliche Wissen, das zum Beispiel an Universitäten prozessiert werden kann. Damit wird dieses Wissen erstens mal spezieller, differenzierter, reichhaltiger und per se natürlich auch immer wieder darauf angewiesen, neue Möglichkeiten zu schaffen, seine Korrelation mit der entsprechend geringer werdenden Nachfrage zu sichern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Korrelation von Angebot und Nachfrage zu erhöhen. Da ist sozusagen in sich eine Differenzierungsdynamik im Spiel, die dafür sorgt, dass der Wissenschaftsbetrieb komplexer wird und möglicherweise irgendwann einmal dann vor dem Problem zu stehen kommt, dass er nicht mehr allen seinen Wissensbereichen, seinen hochspezialisierten Disziplinen hinreichend Nachfrage vermitteln kann, damit diese Disziplinen Anschlussmöglichkeiten finden. Dass die dort tätigen Wissensarbeiter sozusagen im Austausch ihrer hochspezifischen Leistungen gegen das, was sie sonst so benötigen, um diese Leistungen überhaupt zu vollbringen, weitermachen können.
Ja. Sonst gibt es dann sozusagen nicht das Problem, dass sozusagen diese Nachfrage ja für Missbrauch auch in der Universität selbst generiert werden kann. Sozusagen ist die Öffentlichkeit davon schon komplett ausgeschlossen. Sozusagen, dass ein Institut eigentlich nur mehr für ein anderes oder für andere arbeitet.
Also es gibt eine ganze Reihe von Überlegungen diesbezüglich, gerade aus dem 20. Jahrhundert, wo eben so Diskursstränge, wenn ich das mal so nenne, wie eben eine kritische Wissenschaftstheorie so besonders herausgestellt wird, die dann eigentlich sozusagen nur im Universitätsbetrieb Relevanz hat und dort auch dann für recht nachhaltige Diskussionen sorgt und Anschlusswerte sorgt, aber die natürlich gegenüber oder im Hinblick darauf, was so ganz allgemein im alltäglichen Sinn des Wortes als Anwendungswissen zu stehen kommt oder bezeichnet wird, natürlich Verwerfungen schafft. Um es konkret auf den Punkt zu bringen, Sie kennen die Diskussion um die Universität in den 1968er Jahren, wo zum Beispiel von Jürgen Habermas eine gewisse Hoffnung in eine Entwicklung der Universitäten gelegt wurde, die sehr viel mit Kritik zu tun hatte. Wo es darum ging, die Universität jetzt nicht mehr primär als Ausbildungsstätten für erwerbsarbeitsrelevantes Wissen oder Qualifikationen oder sowas anzusehen, sondern vielmehr im Hinblick auf Stätten, wo eben kritisches Bewusstsein geschaffen werden soll. Wo es eben darum geht, Staatsbürger oder mündige Mitmenschen zu schaffen oder zu erziehen, heranzuerziehen, die als solche an ihren Alltag, aber natürlich dann auch an die Wissenschaften und an vieles mehr, an den Universitätsbetrieb als solchen, kritisch heranzugehen. Naja, aus heutiger Sicht ist nicht zu übersehen, dass das bis zu einem gewissen Grad den Universitätsbetrieb selbst zu unterminieren begonnen hat, zumindest. Also das, und zwar jetzt den Universitätsbetrieb im Hinblick darauf, dass dort ja, zumindest aus der Sicht, die ich darzulegen versucht habe, eben eine Vermittlung stattfinden sollte zwischen Nachfrage und Angebot, zwischen Angebot und Nachfrage von hochspezialisierten Wissen, im Hinblick darauf den Universitätsbetrieb als solchen Probleme beschert hat. Kritisches Bewusstsein lässt sich nicht mehr so, wie das im klassischen Sinn der Fall gewesen ist, als in irgendeiner Art und Weise, wie man platt das jetzt klingen mag, aber als erwerbsarbeitsrelevantes Wissen verkaufen. Nicht? Da gibt es sozusagen Umorientierungsnotwendigkeiten, die der Rest der Gesellschaft vielleicht noch nicht in dem Sinne nachvollzogen hat. Nach wie vor können unsere Arbeitsmärkte mit kritischem Bewusstsein nicht viel anfangen. Also Jobvorstellungsgespräche, die darauf hinweisen, dass man doch sehr kritisch denkt, haben vielleicht einen gewissen Wert, aber sicher nicht denjenigen Wert, der garantiert, dass man den Job dann auch bekommt. Da geht es dann doch viel mehr um das Verfassen von neuen Computerprogrammen oder sonst. Aber das vielleicht nur als Andeutung auf noch Kommendes. Bleiben wir zunächst einmal bei dieser grundlegenden Funktion der Universität, bitte bei derjenigen Funktion, die ich hier herausstelle. Selbstverständlich lässt sich auch die Universität aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und diesbezüglich dann ganz andere Funktionen herausstellen. Das dürfte klar sein. Aber diese Perspektive, die sehr viel mit dem Titel dieser Veranstaltung, nämlich mit wahrem Wissen, und zwar wahrem Wissen im Sinne von wahre Wissen oder wahres Wissen, zu tun hat. In dem Sinne hat die Universität ursprünglich vielleicht sowas wie eine Vermittlungsfunktion als ein Bereich, wo eben hochspezialisiertes Angebot, nämlich Forschungswissen, auf eine relativ spezifische Nachfrage, nämlich die von Auszubildenden im weitesten Sinn treffen soll. Die Einheit von Lehre und Forschung war in dieser Hinsicht für die Europäische Universität von Anfang an konstituierend. Diese Einheit von Lehre und Forschung sorgt genau dafür, nämlich dass sehr spezialisiertes Forschungswissen hinreichend wahrscheinlich auf eine Nachfrage trifft, nämlich auf die von Studenten, Studentinnen, die dann ihrerseits dafür sorgt, dass sozusagen gesamtgesellschaftlich eine raison d'être für die Universität legitimiert werden kann oder herausgestellt werden kann. Wo man sagen kann, das ist eben diejenige Ausbildungsstätte für bestimmte Berufsstände, die mit diesem hochspezialisierten Wissen was zu tun haben. Wenn ich das so betone, dann können Sie selbst gleich einen kleinen Sprung in die Jetztzeit wieder vollziehen und sich überlegen, was es dann bedeutet, wenn eben zum Beispiel auf der einen Seite dieser tertiäre Sektor der Bildung noch einmal differenziert wird in eine Elite-Universität, wo eben der Schwerpunkt sehr deutlich auf hochspezialisierte Forschung gelegt wird und die Ausbildung, naja, doch auf relativ kleine Wissensbereiche reduziert wird und auch nicht mehr vielleicht die erste oder die primäre Rolle dieser Einrichtung spielt. Und auf der anderen Seite, wenn Sie so Phänomene wie das Baccalaureatsstudium vor Augen haben, nicht, dass Sie auch vielleicht einige von Ihnen von Ihnen bereits betrifft, ne? Wo der Schwerpunkt sehr deutlich auf die Lehre gelegt wird und eigentlich bis zu einem gewissen Grad gar nicht mehr damit gerechnet wird, dass in einem so, naja, relativ strikt und kurz angelegten Studiengang das avancierteste Wissen der jeweiligen Wissensbereiche vermittelt werden kann. Also es dürfte klar sein, so Baccalaureatsstudien zielen natürlich nicht darauf ab, Spezialisten im sozusagen im klassischen wissenschaftlichen Sinn des Wortes heranzuziehen, sondern zielen eher darauf ab, so etwas wie Überblicksdarstellungen zu vermitteln. Damit wird aber diese ursprüngliche Funktion der Nachfragesicherung ein bisschen zerrissen. Das dürfte klar sein. Nicht? Auf der einen Seite, wenn sich Universitäten zu sehr auf, auch übrigens, weil sich das ganz gut verkaufen lässt, nicht? Also Stichwort Fachhochschulen und ähnliches, wenn sie sich zu sehr auf Überblicksdarstellungen verlegen, dann leidet die Forschung und damit verlieren diese Fachhochschulen oder diese Universitäten ihre Reputation, ihren Ruf, ein Hort avanciertesten Wissens zu sein, dann geht es eben nur mehr um, naja, doch höhere Bildung, aber nur durchschnittliche höhere Bildung. Und auf der anderen Seite, in den Elite-Universitäten, verliert zumindest ein großer Teil des wissenschaftlichen Wissens seine Nachfragebindung. Ganz einfach deswegen, weil auf die Bildung nicht mehr so ein großer Wert gelegt wird, wie das in der klassischen Universität der Fall gewesen ist. Also diese Differenzierung der universitären Landschaft, die wir gerade aktuell erleben in Europa, ist aus Sicht dieser Konzeption, die ich da sozusagen ins Gefecht werfe, höchst problematisch. Da gibt es auf absehbare Zeit Probleme. Und die Probleme kündigen sich ja darin bereits an, dass eben die Eliteforschung schon per se nur mehr auf bestimmte, besonders oder als besonders verkaufbar vermutete Wissensgebiete abzielen. Also da geht es dann, was weiß ich, um die neuesten informationstechnologischen Wissensstände oder um, ich weiß nicht, physikalische naturwissenschaftliche Wissensstände, von denen vermutet wird, dass sie tatsächlich in nächster Zeit relevantes Wissen abgeben werden oder darstellen werden. Und es geht nicht mehr so explizit eben um geisteswissenschaftliches Wissen, um kulturwissenschaftliches Wissen und vieles mehr. Da differenziert sich auch ein bisschen die Zuständigkeit, nicht? Also da wird es ein bisschen unter der Hand davon ausgegangen, dass eben dieser naturwissenschaftliche Bereich, zumindest einige spezifische Gebiete daraus, doch relativ selbstständig marktwirtschaftlich lebensfähig sind und die Kultur- und Geisteswissenschaften derjenige öffentliche Bereich bleiben, der eben staatlich alimentiert werden muss, wo es aber nach und nach Probleme gibt, weil eben einfach nicht mehr rechtfertigbar ist, dass Leute heranerzogen werden, die dann in der Praxis relativ wenig Chance auf einen Job haben. Wenn es zu diesem Punkt Diskussionsbedarf gibt, bin ich an dieser Stelle gern bereit, da meine Ausführungen zu unterbrechen und was sind, wenn es da... Ja, bitte.
Weil Sie kurz gesagt haben, also Wissenschaft ist ja eben gerade keine Berufsausbildung. Also ich so wurde ja, das ja. Verstanden, also das ist eben diese neue Tendenz, dass Wissenschaft eine Berufsausbildung sein soll, wenn man eigentlich ganz klar sagen könnte, die Wissenschaft war eigentlich nicht eine Berufsausbildung, sondern das ist eben der Bereich der FH. Ich meine, aber die Tendenz geht ja ganz klar hin, eben Bugs zu züchten, die eben genau ja nur für eine Berufsausbildung, die für die Aufgaben dann geeignet sind, wo es halt ein rudimentäres wissenschaftliches Wissen braucht, aber darüber hinaus, wo man dann nicht mehr von wissenschaftlicher Beschäftigung eigentlich sprechen kann, als im klassischen Sinne.
Also in gewissen Zeiten, in gewissen Epochen der Universitätsgeschichte ging es in der Universität primär um Ausbildung von Wissenschaftlernachwuchs. Also da ging es gar nicht so sehr jetzt um Ausbildung von Beamten oder sonst in sonstigen Bereichen der Gesellschaft einsetzbaren Personalien, sondern da ging es doch relativ dezidiert dann um Ausbildung von Wissenschaftlern. Da ging es sozusagen darum, der Wissenschaft selbst Nachwuchs zu schaffen. Und da war sozusagen dieses klassische Verhältnis von Lehrer und Schüler, das eben sehr, sehr, sehr kollegial gefasst war, auch eines, das von kleinen Teilnehmerzahlen zum Beispiel bestimmt gewesen ist, nicht? Wo ein Lehrer, was weiß ich, 6, 7 Leute zu betreuen gehabt hat und denen sich auch jetzt sogar bis in den privaten Bereich hinein widmen konnte. Es gibt da so schöne Erzählungen noch aus dem 20. Jahrhundert, ne, wo tatsächlich die Leute, ich weiß nicht, von einem Historiker hier an der Universität gibt es diese Geschichte, dass er bei einem zu Betreuenden, der wirklich sehr talentiert gewesen sein soll und da eigentlich in den letzten Zügen des Abschlusses seiner Dissertation gelegen ist, ne, festgestellt hat, dass der plötzlich auslässt, also dass da plötzlich irgendwelche Probleme gibt, warum der nicht weiter tut und der wollte aber auch nicht jetzt da offen erklären, was Sache ist und warum er da plötzlich so Schwierigkeiten hat. Und dieser Professor hat sich tatsächlich jetzt privat auf den Weg gemacht, hat den so ein bisschen verfolgt und dabei festgestellt, dass dessen Freundin sich verabschiedet hat. Nicht? Und ist dann völlig privat zu dessen Freundin hin und hat halt gesagt, na bitte 3 Wochen noch, damit der mit seiner Hand also davon abgesehen, dass viele von Ihnen das vielleicht gar nicht gutieren würden, wenn ich mich jetzt um die Freundin bemühe. Aber grundsätzlich zeigt es nur sozusagen, wie sehr da jetzt dieses Betreuungsverhältnis in den Privatbereich hineingespielt hat. Nicht? Was heute nicht einmal denkbar ist. Also denken Sie nur jetzt an unsere Situation hier. Also ich wäre völlig überfordert, wenn ich sozusagen mich um so private Bereiche eures Daseins kümmern müsste.
Aber bitte. Trotzdem, die Frage, ich meine, letztendlich, und auch wenn es jetzt sozusagen eine Handvoll von Wissenschaftlern ist, müssen ja auch die von etwas leben. Das heißt, das ist auch in dem Sinn dann ein Beruf, eine Profession. Ne? Also ob das ist ja dann nur die Frage von Massenschaffung, dass man, also... Das kommt und den auch, ja. Und das auch nicht darum. Zwar für die Wissenschaft, ja, aber auch ja. Die, und selbst auch nur, dass es ein paar Herrschaftshäusern oder eben an der Universität selbst ankennt, ja. Aber auch das Wissenschaftler auch als ich meine vielleicht Beruf und Berufung, aber sowohl auch als Lebensunterhalt.
Ja. Ganz richtig. Da habe ich jetzt vielleicht einfach in meinen Ausführungen ein bisschen einen zu großen Sprung gemacht, den möchte ich jetzt korrigieren. Was ich gemeint habe mit dem Hinweis darauf, dass sich eben spezialisiertes Wissen aus sich heraus beständig so weit differenziert, dass eigentlich neben einem gewissen Wissensstrang dann ganz neue Wissensstränge ins Spiel kommen, die dann eben für ein sehr komplexes Prozedere zum Beispiel in den Wissenschaften sorgen. Was ich damit gemeint habe, war der Umstand, dass aus dieser Situation heraus, in der die Universitäten von den damals Herrschenden als Ausbildungsstätten für ihre unmittelbaren Berater und dann im Weiteren für ihre Beamten und so geschaffen wurden, aus dieser Situation heraus natürlich nach und nach ein Betrieb entstanden ist, der sich selbst zum Selbstzweck gewissermaßen erklärt hat. Nicht? Also diese berühmte Autonomie der Wissenschaften, denen es eben explizit nur mehr um wissenschaftliches Wissen geht und nicht, ganz explizit, eben nicht mehr darum, dass das in irgendeiner Art und Weise politisch opportun sein soll, wirtschaftlich verkaufbar oder sonst irgendwie gerade jetzt nachgefragt ist, sondern eben aus sich heraus seinen eigenen Wert gewinnen soll. Ja, das ist ja sozusagen eine implizite Quasi-Definition wissenschaftlichen Wissens. Sie kennen diese berühmte Geschichte um die Objektivitätsdebatte und die Wertfreiheit der Wissenschaften und all das, was damit verquickt ist. Ne? Es geht bei den Wissenschaften ganz explizit um ein Wissen, das nur dann als wissenschaftlich angesehen wird, wenn es eben so tut, zumindest, wie wenn es nicht mit irgendwelchen weltlichen oder sonstigen Interessen verquickt wäre. Sprich, wenn es nicht auf Verkaufbarkeit schielt oder wenn es nicht eben an bestimmte politische Herangehensweisen oder auch an bestimmte Weltbilder gebunden ist und vieles mehr. Das ist bitte eine relative Eigenständigkeit im Hinblick auf die sich dieses wissenschaftliche Wissen einen Selbstzweck schafft. Das ist keine absolute Eigenständigkeit und das haben ja genau diese Objektivitätsdebatten des 20. Jahrhunderts gezeigt. Es gibt kein objektives Wissen in dem Sinne. Selbstverständlich ist jedes Wissen von seinem sozialen Kontext, natürlich auch von den Interessen desjenigen, der es gerade bearbeitet und von viel mehr, vom politischen Hintergrund, von Weltbildern, von Wissensständen ganz allgemein determiniert. In dieser Hinsicht gibt es selbstverständlich kein wertfreies Wissen. Aber, und das ist das Interessante daran, das darf man in den Wissenschaften nicht laut sagen. In dem Moment, wo ich sozusagen mein Wissen als wissenschaftliches Wissen anpreise, darf ich nicht dazu sagen, welche Weltbildideologien oder welche politischen Annahmen oder welche Interessen, welche subjektiven Herangehensweisen und vieles mehr im Spiel waren, dass ich dieses Wissen als solches ausgeprägt habe. Also wissenschaftliches Wissen ist dann wissenschaftliches Wissen, wenn es eben ausblendet, dass trotzdem eine ganze Reihe von, naja, eben nicht wissenschaftlichen Kriterien im Spiel sind. Und das schafft ja eine recht interessante Spannung. Das definiert ja wissenschaftliches Wissen mal grundsätzlich als sehr idealistisches Konstrukt, das es vielleicht in der Realität nie gibt in diesem Sinne. Das höchstens einen Orientierungswert hat. Etwas, an dem sich Wissenschaftler ausrichten. An dem sich die wissenschaftliche Wissensarbeit als Ganze ausrichtet. Und es dürfte klar sein, dass, was weiß ich, wenn irgendjemand daran denkt, eine Universität zu gründen oder eine wissenschaftliche Einrichtung zu gründen, er nicht vorneweg, weiß nicht, über die Tür dieser Einrichtung schreiben darf, hier geht es darum, was halt Geld zu lukrieren. Da geht es darum, eine bestimmte politische Meinung zu befördern und vieles. Nichtsdestotrotz, und das wissen Leute, die sich irgendeiner Art und Weise vielleicht mit der Organisation von was nicht, Veranstaltungen zu wissenschaftlichem Wissen und Ähnlichem herumgeschlagen haben, wissen sie, dass immer solche Aspekte im Spiel sind. Unvermeidlich.
Bitte. Ja, aber ist das nicht ein bisschen von oben herab betrachtet? Weil wenn man zum Beispiel das Kreuz in der Schule nimmt, das wurde deshalb abgehängt, weil sich einzelne Personen beschwert haben. Und wenn man jetzt sagt, es ist von oben herab, das von oben herab eben sagt, dass man, dass das ein Wissen ist, das keine Werte haben darf, dann ist es doch ein bisschen falsch herum betrachtet, weil das ging doch von unten herauf. Und ich kann doch wohl auch sagen, dass man davon ausgehen kann, dass jemand, der Philosophie studiert, eine gewisse Richtung wählt oder einen gewissen Wert damit wählt, im Kontrast zu einer anderen Wissenschaft. Also insofern finde ich, vermittelt das schon Werte und dass diese Wertlosigkeit entsteht, glaube ich, eher von unten herauf als von sich aus. Ich glaube, da geht es viel mehr um diesen...
Das ist das, worauf ich eigentlich mit dieser ganzen Geschichte der Bereiche relativer Eigenständigkeit und vieles mehr aufmerksam machen will. Nicht? Also dass sozusagen diese Kausalrichtung, die in den Wissenschaften sehr gerne herausgestellt wird, nämlich, dass es sowas wie ein Ideal der wertfreien Forschung gibt und dass das der oberste Bezug für die Wissenschaft ist, dass das etwas ist, das eigentlich erst in der Entstehung der Wissenschaft als solches dann herausdestilliert wurde, das als solches sich erst gebildet hat. Am Anfang ging es darum überhaupt nicht. Nicht? Also am Anfang ging es sozusagen tatsächlich um Einrichtungen, die knallhart darauf aus waren, dass zum Beispiel ein bestimmter Herrscher Beratungswissen zur Verfügung gestellt bekommt. Es dürfte diesbezüglich nicht zu übersehen sein, dass schon die Vielzahl der weltlichen Herrscher in Europa dafür gesorgt haben, dass sich dieses Beratungswissen pluralisiert hat. In der Kirche, und das habe ich vorher erwähnt, war es natürlich so, dass die Doxa nur eine war im gesamten europäischen Raum. So differenziert der im Einzelnen dann auch gewesen sein mag, aber das christliche Wissen war doch im Kern zumindest eine Wahrheit, ein Wissen, das als solches prozessiert werden sollte und das sich auch nicht verändern sollte. Nicht? Aber mit der Vielzahl der weltlichen Herrscher war es doch sehr deutlich der Fall, dass zwar nach wie vor eine Wahrheit bedient werden sollte, nämlich die, die dem jeweiligen Herrschaftsbereich entsprochen hat, dass aber in der Vielzahl der Herrschaftsbereiche doch sehr unterschiedliche Wahrheiten unter Umständen miteinander zu tun bekamen. Insbesondere dann, als eben die Mobilität der Gelehrten in Europa, im europäischen Raum, gewachsen ist. Als eben der Austausch zwischen den verschiedenen Universitäten, zwischen den verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen größer geworden ist. Die Kommunikation größer geworden ist. Letztendlich dann auch natürlich aufgrund des Buchdrucks und aufgrund der Verbreitungsmedien, die der Wissenschaftsbetrieb als solcher für sich geschaffen hat. Allem voran dem wissenschaftlichen Fachjournal, also der Zeitschrift, der wissenschaftlichen Zeitschrift. Also das heißt, all diese Umstände, die da im Spiel waren, als sich der Wissenschaftsbetrieb konstituiert hat, haben nach und nach dafür gesorgt, dass sich das, was als wissenschaftliches Wissen dann gelten sollte, von dem abgelöst hat, was in subjektiver Hinsicht vielleicht oder aus politischen Überlegungen oder als machttheoretischen Überlegungen heraus als Wissen zu stehen gekommen ist. Die Typisierung habe ich bereits erwähnt. Die Anschließbarkeit von Wissensständen. Nicht? Also der Umstand, dass eben einer, auch wenn er aus einem ganz anderen politischen Lager gekommen ist, doch an bestimmte Wissensstände anschließen sollte, auch wenn er die kritisiert hat. Aber es war sozusagen doch notwendig, da gewisse Kriterien zu schaffen, die Kommunikation möglich machen. Die Ablösung von der Person des Gelehrten, die übrigens bis heute noch nicht vollständig sozusagen sich breit gemacht hat oder um sich gegriffen hat. Also wir sind nach wie vor sehr damit befasst, bestimmte Autoritäten als eben relevante Wissensvermittler oder Wissensträger anzusehen und andere Autoritäten oder Personen eben weniger. Da gibt es so schöne Untersuchungen darüber, wie oft eben bestimmte Wissenschaftler zitiert werden. Ich werde auf das noch ausführlicher eingehen, aber da gibt es eben Untersuchungen dazu, dass Nobelpreisträger zum Beispiel per se, ganz egal was sie geleistet haben, per se ungleich viel mehr als Wissensträger zitiert werden. Denn irgendwelche Leute, die vielleicht in gewissen Bereichen dann sogar Relevanteres beigetragen haben, aber eben relativ unbekannt geblieben sind. Ganz einfach deswegen, weil jeder, der sein eigenes Wissen an den Mann, an die Frau bringen will, dafür sorgen muss, dass sein eigenes Wissen eben als solches zu stehen kommt. Sie werden das selbst im Zuge der Abfassung Ihrer Diplomarbeit oder Ihrer Dissertation in Kürze erleben, da ist es dann bis zu einem gewissen Grad doch notwendig, sich auf Autoritäten zu berufen. Da wird es notwendig sein, bekannte Philosophen zu zitieren. Ganz einfach deswegen, weil der Betreuer und auch weil der ganze Betrieb, der da diese Diplomarbeit dann begutachtet und sie als wissenschaftliche Arbeit oder eben auch nicht wahrnimmt, nur dadurch überhaupt wahrnehmen kann, ob das eine wissenschaftliche Arbeit ist oder nicht. Also wenn da, der Herr so und so oder die Frau so und so aus irgendeinem unbedeutenden Nest irgendwo vielleicht einmal tatsächlich was Relevantes gesagt haben, was jetzt gerade in dieser Diplomarbeit oder in dieser wissenschaftlichen Arbeit Sache ist, dann wird das weniger Anschlusswert haben, als wenn ich da tatsächlich einen Nobelpreisträger hinschreibe oder einen Namen nenne, der allgemein bekannt ist, der vielleicht jetzt gar nicht so gut passt, der aber doch irgendwie so weit zumindest passt, dass man sagt, okay, das liefert eine Autorisierung meines Wissens, eine Legitimierung meines Wissens. Also es dürfte klar sein, dass wenn ich Marx hinschreibe, als Quelle mehr gewonnen ist, als wenn sie Füllsack hinschreiben, zum Beispiel. Wie bin ich zu diesem schönen Beispiel gekommen? Ja, weil man sie insgeheim gleich mitdenkt, natürlich. Ja, bis jetzt ist es so. Ne? Aber vielleicht, naja, wie auch immer. Der Wissenschaftsbetrieb, der eben aus sich heraus eine ganze Reihe von Kriterien ins Spiel bringt, die dafür sorgen, dass eben nicht jetzt so sehr von den einzelnen beteiligten Wissenschaftlern selbst, sondern vom Betrieb her, vom Prozedere her, all das ausgeblendet wird, was eben zum Beispiel als politische Meinung, was als ideologische Annahme, als bestimmtes Weltbild, als subjektives Interesse oder sonstiges zu stehen käme. Da ist sowas wie ein permanenter Aussiebungsprozess im Gange. Der eben, man weiß nicht, wenn Sie das verfolgen, zum Beispiel im Hinblick auf wissenschaftliche Diskurse, sehr genau darauf achtet, dass diejenigen Aspekte, die bei jemandem, was weiß ich, bei irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit dann doch vielleicht als subjektiv, als politisch, als am Verkauf interessiert oder so wahrgenommen werden könnten, hinterfragt werden, problematisiert werden, beständig sozusagen in Rechnung gestellt werden. Wir, insbesondere in den Geisteswissenschaften, in den Kulturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften, gewinnen oder beziehen die Kriterien für unser Arbeiten zu einem sehr großen Teil daraus, eben andere Arbeiten dahingehend zu durchforsten, ob es in irgendeiner Art und Weise in ihnen zur Abweichung von diesen wissenschaftlichen Kriterien gekommen ist. Auch in dieser Hinsicht ist der Wissenschaftsbetrieb natürlich heute zu einem sehr großen Teil mit sich selbst, mit seinem eigenen Wissen beschäftigt. Gerade in der Philosophie, in dieser sehr klassischen, exegetischen Herangehensweise an die Philosophie, ist das gang und gäbe. Also die Exegese, die klassische Textinterpretation, die Abarbeitung am Text, so genau wie mögliche Abarbeitung am Text, ist natürlich extrem wichtig, keine Frage. Aber sie belastet, zumindest meiner Meinung nach, das philosophische Wissen doch bis zu einem gewissen Grad mit einer naja, in sich selbst oder mit einer Tendenz zum in sich selbst kreisen, zum Glasperlspiel. Ganz klar. Nicht? Also wenn die 1500. Diplomarbeit zu einem bestimmten Kapitel in der Kritik der reinen Vernunft abgegeben wurde, dann, naja, stellt sich bis zu einem gewissen Grad doch die Frage, ob das jetzt sozusagen ein Widerspruch im Hinblick auf meine eigenen Ausführungen, nicht? Aber ich wage ihn doch zu formulieren, ob damit noch grundlegende Anschlusswerte erzielt werden können, in der Philosophie, in der Wissenschaft, wie auch außerhalb. Und vor diesem Problem steht natürlich eine Disziplin wie die Philosophie aktuell massiv. Keine Frage. Nicht? Weil eben auch die Arbeitsmarktsituation aktuell dafür sorgt, dass akademisches Wissen nicht mehr per se gewisse Chancen am Arbeitsmarkt oder gewisse Chancen für einen Erwerbsarbeitsplatz abgeben. Jetzt habe ich mich allerdings so weit von Ihrem Statement entfernt, dass ich auch mich nicht mehr erinnern kann. Wollen Sie nochmal? Es war schon irgendwas, wo ich eigentlich was.
Das Statement ist gerade vom Kollegen
gekommen. Ja. Das Statement mit Fachhochschule.
Richtig, da. Mit
Berufsarzt.
Richtung. Ach so, ja.
Da habe ich eigentlich auch noch zugenommen, ja.
Also ich meine, das ist ja eben auch die eine von Forschung und Lehre, das ist ja keine Ausbildung zu etwas anderem, sondern auch das Studieren auf der Universität ist ja schon wissenschaftliches Arbeiten. Also.
Ja, natürlich.
Gerade, glaube ich, in der Diskussion mit einer Veränderung von Ausbildungsprozessen im universitären Bereich, muss man ja die Frage stellen, wie weit sind die politisch induziert, die eigentlich von außen kommen und nicht aus der Universität selbst generiert. Weil die jetzigen sind ja alle von außen
kommen. Die gute Frage ist,
hat man das Gefühl, dass es so ist, ohne jetzt
solche Gefühle werden aber gern überall evoziert. Das alles, was nicht bewältigbar ist, kommt von außen.
Das ist ja richtig. Nicht? Also gerade die Wissenschaft, das sind natürlich, wenn es um ihr Wissen geht, dann immer sofort so empfindlich, dass sie sagen, um Gottes Willen, die wollen schon wieder unser Wissen hier, unser so wichtiges, unser so wertvolles Wissen beschränken und es eben zum Beispiel im Hinblick auf ökonomische Kriterien verkürzen, reduzieren, uns die Mittel entziehen und vieles mehr. Also diese Lamoyanz gegenüber sogenannten externen Faktoren ist in der Wissenschaft natürlich bis zu einem gewissen Grad auch funktional und sehr wichtig. Keine Frage, nicht? Also sozusagen um den Bereich zu stabilisieren, um Stattfindensmöglichkeiten zu schaffen, um diesen Bereich relativer Eigenständigkeit als solchen zu bewahren, sind natürlich auch solche, naja, doch bis zu einem gewissen Grad sehr subjektiven oder auch politischen Diskurse sehr, sehr wichtig, keine Frage, nicht? Also wenn niemand darauf aufmerksam macht, dass denn bitte hier andere Werte herrschen als da draußen in der Wirtschaft, naja, dann haben die da draußen, unter Anführungszeichen, recht leichtes Spiel. Auf der anderen Seite, was Sie angeschnitten haben, ist diese klassische Frage nach dem Zuerstsein von Ei oder Henne. Nicht? Also was ist der Auslöser und was ist das Bedingende? Ich würde sagen, es ist eine Wechselwirkung im Spiel, wo sich nicht klar feststellen lässt, was zu diesem sogenannten externen Einfluss dann führt. Ne? Diesbezüglich vielleicht ein bekanntes Beispiel, das ich auch ohnehin im Zuge dieser Veranstaltung eingeplant habe. Ein Bereich der klassischen Philosophie, den Sie alle kennen und der bereits im Titel, oder so wie er zumindest in der Alltagssprache bezeichnet wird, sehr deutlich erkennen lässt, dass eine ähnliche Problematik in ihm zutage getreten ist. Und dieser Bereich hat dann interessanterweise sehr weitreichende Folgen gezeigt, nämlich in einem ganz anderen Kontext, der genau diese Nützlichkeitsproblematik oder Brauchbarkeitsproblematik, wie sie eben so von der Ökonomie zum Beispiel, von der Wirtschaft an die Wissenschaft herangetragen wird, fast exemplarisch auf den Punkt bringt. Nämlich zunächst einmal der Bereich des deutschen Idealismus. Also deutscher Idealismus, die drei großen Philosophen, oder sagen wir, nennen wir nur Kant und Hegel, ist gar nicht, weil sonst besteht sofort wieder der Bedarf, da genauere Kriterien anzugeben, wer dazu gehört, wer nicht dazu gehört. Ne? Aber diese Geschichte, die da gerade in unseren Breiten für so fruchtbares Philosophieren gesorgt hat, für so fruchtbare Anschlusswerte innerhalb dieser Philosophiegeschichte, dürfte Ihnen im Großen und Ganzen bekannt sein. Es geht selbstverständlich bei Kant grundsätzlich um eine Fundierung der Wissenschaften, das heißt um eine sehr angewandte Problematik. Ich stelle das jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt dar. Es geht keineswegs um die Kantsche Philosophie und um die Hegelsche Philosophie. Es geht mir um den Rahmen, um die Stattfindensbedingungen dieser Philosophen oder dieser Philosophien und um ihre Folgen im Weiteren. Die Kantsche Philosophie hat sich grundsätzlich darum bemüht, der Wissenschaftlichkeit ein festes Fundament zu schaffen. Es ging sozusagen, jetzt wirklich auch sehr verkürzt dargestellt, um diese Frage, wenn ich dasjenige, womit ich Wissen prozessieren kann oder wahrnehmen kann, eben nur mit demjenigen untersuchen kann, was überhaupt zur Verfügung steht, um wissenschaftliches Wissen als solches zu prozessieren, wie bin ich da zu irgendeiner stabilen Erkenntnis überhaupt fähig? Also das heißt, ich meine jetzt sehr plump dargestellt, wenn alles, was ich zur Verfügung habe, um die Welt wahrzunehmen, meine Sinne sind und derjenige Verarbeitungsapparat, der sich so bekannt als Verstand und im Weiteren dann als Vernunft bezeichnen ließ, wenn ich nichts anderes als das zur Verfügung habe, aber zugleich auch nur das, eben diese Sinne, diesen Verstand und diese Vernunft zur Verfügung habe, um das zu untersuchen, was eben Sinne, Verstand und Vernunft sind, wie bin ich da in irgendeiner Art und Weise zu einer stabilen Erkenntnis überhaupt fähig? Das dürfte klar sein. Nicht? Also wenn ich sozusagen nur mit meinen Sinnen meine Sinne beobachten kann, ob sie richtig funktionieren und wie sie funktionieren, na, dann habe ich eine grundsätzliche Problematik. Dann habe ich ein Problem. Es geht jetzt zunächst einmal nur um das Markieren dieses Problems. Gar nicht so sehr um die Antworten. Aber es geht damit grundsätzlich um eine, naja, Infragestellung dessen, was in den Wissenschaften als fundiertes Wissen, als Wahrheit, als wissenschaftliche Wahrheit bezeichnet wird. Sie kennen die berühmte Geschichte, dieser Skeptizismus, der da im Spiel ist, wurde von Kant selbst dann zumindest versucht, noch ein bisschen zurückzuweisen. Kant wollte sich auf das, was er damit impliziert hat, eigentlich nicht einlassen. Also das heißt, auf diese grundsätzliche Relativität allen Wissens. Und er hat noch so etwas wie eine externe Realität, auch unter vielen Anführungszeichen, wenn man das so nennen will, angenommen und zu behaupten versucht, die doch so etwas wie eine Fundierung dieses Wissens gewährt. Konkret hat er eben eine Beharrlichkeit angenommen, die als Hintergrund gedacht werden muss, um vor dieser Beharrlichkeit dann so etwas wie je spezifisch zu stehen kommende Wissensstände überhaupt als solche unterscheiden zu können und sie als solche wahrnehmen zu können. Es dürfte klar sein, um irgendwas als relativ zu behaupten, brauche ich selbst einen Standpunkt, der als solcher nicht als relativ behauptet werden kann, weil natürlich sonst meine Relativitätsbehauptung fragwürdig würde. Also das heißt, das haben wir ja ein paar Mal auch bereits angesprochen, diese grundsätzliche Problematik. Wenn ich sage, alles ist relativ, dann ist auch das relativ, was ich jetzt gerade sage. Und damit dann vielleicht doch nicht relativ oder doch relativ, vieles mehr. Nicht? Also da geht es ein bisschen die Fundierung flöten. Hegel hat diese Überlegung historisiert. in einen geschichtlichen Ablauf gestellt. Sie kennen diese berühmte Geschichte der Höherentwicklung des absoluten Geistes oder des Geistes schlechthin, ne, der so auf ein Ziel zusteuert, nämlich auf einen Zustand des bei sich selbst Seins des absoluten Geistes, der Selbsterkenntnis. Im Zuge dieser Entwicklung gibt es dann jeweils historische Abschnitte, wo sich bestimmte Problemsichten dann doch als wahrer herausstellen lassen als andere Problemsichten. Also er hat sozusagen diese absolute Relativität als historische Relativität festgemacht und ist davon ausgegangen, dass eben in der historischen Entwicklung temporär, aber doch gewisse Problemsichten entstehen, die dann diesen Durchgriff auf die Wahrheit erlauben, die dann doch von so etwas wie Wahrheit sprechen lassen. Und in diesem berühmten und sehr folgenreichen Kapitel der Herr-Knecht-Problematik ist das interessanterweise, aber dann auf der anderen Seite doch auch sehr typisch für diese Zeit, den Knechten zugesprochen worden. Also nicht mehr die Herren, nicht mehr die Herrschenden, waren diejenigen, die den privilegierten Zugriff auf Wahrheit gehabt haben, nach Hegel, sondern diejenigen, die die Welt bearbeiten und sie gerade deswegen in den Griff bekommen, sie mit Ordnung versehen, sie systematisieren und vieles mehr, was im Zuge der Arbeit stattfindet. Das heißt, die Herren, die die Arbeit den Knechten überlassen, verzichten auf ihren Weltzugang, auf ihre privilegierte Problemsicht, sie versumpfen in ihrem Müßiggang, wie das dann so schön bei Marx herausgestellt wird. Diejenigen, die historisch die Chance haben, aufgrund ihres unmittelbaren Weltbezugs, nämlich durch Arbeit, doch auf Wahrheit durchzugreifen, das sind die Knechte. Naja, und Sie kennen, ich habe ja vorher von der Folgeträchtigkeit dieser Überlegung gesprochen. Sie kennen die berühmte Geschichte, bei Marx wurden diese Knechte, die bei Hegel selbstverständlich ein sehr theoretisches, ein sehr philosophisches Konzept sind, herunterinterpretiert auf die tatsächliche, naja, tatsächliche, aber auf die von Marx wahrgenommen oder als relevant wahrgenommene Klassenlage des Proletariats. Bei Marx sind die Arbeiter, das Proletariat, das als solches eben, weil die Herren ihren historischen Zeitpunkt des Durchgriffs auf Wahrheit versäumt haben, ihn verschlafen haben, in ihrem Müßiggang darauf verzichtet haben, die Knechte, die Proletarier eben die Chance bekommen, auf Wahrheit durchzugreifen. Die proletarische Wahrheit ist, oder vielleicht ein bisschen allgemeiner ausgedrückt, die Wahrheit der Unterdrückten, der Ausgebeuteten, der Unterklasse, wenn man das so nennen will, ist diejenige, die in dieser historischen Epoche als Wahrheit herausgestellt wurde und dann sehr folgeträchtig in Russland, also in der Sowjetunion, dann zur Basis einer ganz eigenen, völlig neuartigen Wissensepisteme gemacht wurde. Eine Art. Aber,
Entschuldigung, bei Marx selbst würde ich das gar nicht so stark unterstellen, sondern dann eher doch die Lesweise des klassischen Marxismus, wenn
richtig.
Eben also die kritische Marx.
Richtig. Also selbstverständlich war das, ich habe es ja betont, sehr verkürzt dargestellt. Aber nichtsdestotrotz. Bei Marx schaut die Sache natürlich sehr differenziert aus. Da gibt es die Philosophie als Kopf dieser Bewegung oder dieser Entwicklung und das Proletariat als dessen Körper, ne, die sich gegenseitig da oder die beide natürlich notwendig sind, um diese Entwicklungen ins Rollen zu bringen und vieles mehr. Im Marxismus, wenn man das dann so nennen will, aber natürlich dann auch bei der Legitimierung der tatsächlichen, real existierenden Veränderungen, die dann im Zuge der Sozialisierung von Russland in die Wege geleitet wurden, in diesem Zusammenhang ist dann sozusagen diese bei Hegel noch sehr theoretische Überlegung so weit herunterinterpretiert worden, dass damit tatsächlich ein sehr starres und im Weiteren dann auch sehr doktrinäres Wahrheitskonzept geschaffen wurde. Bitte sehr.
Können Sie die hegelische Überlegung nochmal erklären?
Diese Herr-Knecht-Geschichte. Ja. Es geht ganz simpel darum, dass Hegel davon ausgeht, dass die Knechte diejenigen sind, die eben sich der Welt unmittelbar stellen, indem sie sie bearbeiten, indem sie sie systematisieren, ordnen und verändern. Und die Herren diejenigen sind, die die Knechte beauftragen, aber eben in diesem Beauftragen, in diesem Delegieren darauf verzichten, diese Unmittelbarkeit zur Welt für sich selbst zu beanspruchen. Und damit eben sich der Welt absondern, so ganz, ganz verkürzt dargestellt, selbstverständlich. Ne? Und damit eben, polemisch gesagt, im Müßiggang darauf verzichten, so etwas wie eine historische Wahrheit zu behaupten oder in irgendeiner Art und Weise zu argumentieren. Vielleicht, um zu diesem Begriff des deutschen Idealismus zurückzukommen, den ich vorher herausgestellt habe. Wenn Sie sich diesbezüglich jetzt den Kontext dieser Überlegungen vor Augen halten, dann haben Sie in Deutschland, um diesen Raum geht es bei diesen Philosophien, in Deutschland einen sehr differenzierten, elaborierten Universitätsbetrieb, der interessanterweise nicht wie zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien oder in anderen europäischen Räumen, durch ein Übermaß an Aufträge aus der Wirtschaft, aus der Industrie zum Beispiel, dazu gezwungen wird, auf die Anwendbarkeit dieses Wissens, auf die unmittelbare wirtschaftliche Anwendbarkeit dieses Wissens zu achten. Bitte, das ist jetzt auch grosso modo behauptet. Aber Sie kennen auch diese berühmte Geschichte von Marx, der ja eben die wirtschaftliche Rückständigkeit Deutschlands besonders herausgestellt hat, der aber die Intellektualität der deutschen wissenschaftlichen Wissensarbeit als besonders in Europa betrachtet hat. Also eine gewisse Diskrepanz zwischen einem sehr differenzierten, elaborierten Bereich, nämlich dem Universitätsbetrieb, der es erlaubt hat, relativ handlungsentlastet, genau das ist der Punkt, der gemeint ist, relativ handlungsentlastet bestimmte sehr interessante und sehr wichtige, aus der Sicht der Betroffenen sehr wichtige Probleme zu behandeln. Der aber in dieser Handlungsentlastetheit eben nicht, oder nicht, zumindest nicht so, wie in vergleichbaren Wissenschaftsbetrieben zur selben Zeit dafür gesorgt hat, dass dieses Wissen immer wieder zurückgebunden wurde an Nachfragen oder Aufträge aus der eigenen Gesellschaft. Das heißt, ein Bereich, der sich durch relativ große Eigenständigkeit auszeichnet und der auch im Titel, nämlich Deutscher Idealismus, diese Eigenständigkeit bereits anklingen lässt. Davon abgesehen, das ist auch nur als historischer Hinweis dazu, davon abgesehen hat in Deutschland auch einzigartig im europäischen Raum zur damaligen Zeit die Systematisierung des sekundären Bildungssektors, also der Gymnasien und der Mittelschulen, dafür gesorgt, dass die Universitäten relativ gesehen davon freigestellt wurden, beständig für ein einheitliches Wissensniveau bei ihren Auszubildenden zu sorgen. Das heißt, die Universitäten im deutschen Sprachraum sind anders als die Universitäten im französischen Sprachraum zur selben Zeit nicht genötigt gewesen, so etwas wie Grundkurse abzuhalten, in denen zunächst einmal ein einheitliches Bildungsniveau hergestellt werden musste. Die Vereinheitlichung der sekundären Bildung mit Abschluss Matura, Abitur im deutschen Raum, nicht, hat dafür gesorgt, dass sich die Universitäten sozusagen von Anfang an einer relativ spezialisierten Ausbildung ihrer Studenten und Studentinnen widmen konnten. Und damit natürlich von den Wissensständen her, die da prozessiert werden konnten, gewisse Eigenständigkeit erlangt hat. Eine Manifestation, aber bitte nur eine Manifestation dieser Eigenständigkeit war eben der deutsche Idealismus, der für sehr theoretische Konzepte gesorgt hat, die aber fast unmittelbar, nämlich schon in der Interpretation von Marx oder in der Kritik von Marx am deutschen Idealismus dafür gesorgt haben, dass sozusagen Anwendbarkeit eingefordert wurde. Sie kennen diesen berühmten Ausspruch von Marx, dass es darum geht, Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen. Vom Kopf auf die Füße, das heißt von dieser Abgehobenheit der Entwicklung des absoluten Geistes hin zu einer, naja, jetzt sehr platt ausgedrückt, zu einer Bodenständigkeit, wo eben darauf hingewiesen wird, dass zunächst einmal nach Marx materielle Voraussetzungen im Spiel sind, um überhaupt Geistesarbeit zu gewährleisten und zu ermöglichen. Diese Betonung von Marx, die sich bitte auch ihrem historischen Kontext verdankt, also Marx hat ja das sozusagen unmittelbar im Hinblick auf die hegelische Konzeption herausgestellt. Auch diese Betonung hat sich verselbstständigt und im Marxismus-Leninismus insbesondere dann dafür gesorgt, dass davon ausgegangen wurde, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt und nicht das Bewusstsein das Sein. Also diese einseitige Determiniertheit, die eben zu diesem großen Übergewicht der materiellen, der ökonomischen Umstände in der sozialistischen, in der sowjetischen Wissensarbeit gesorgt hat. Das heißt, das große Augenmerk für jetzt materielle Bedingtheit und die relative, Zurückstellung von ideellen, von geistigen, von kulturellen und sonstigen Aspekten. Marx hat selbstverständlich, auch wenn Sie jetzt bei ihm genau nachlesen, niemals so eine Einseitigkeit auch nur angesprochen. Er hat diese Einseitigkeit gegenüber Hegel herausgestellt, einfach um darauf aufmerksam zu machen, dass bei Hegel aufgrund der Aufmerksamkeit eben für die Geistesentwicklung bestimmte Aspekte betont werden und andere zurückgestellt werden. Die hat im Gegenzug dann Marx, aber im Weiteren dann ebenfalls verselbstständigend der Marxismus-Leninismus überbetont. Und wie diese Geschichte dann dafür gesorgt hat, dass in der Sowjetunion eine sehr partikulare, sehr eigenständige Wissensepisteme entstanden ist, die dann zum Teil auch Wissensstände prozessieren hat lassen, die eigentlich mit den westlichen Wissensständen zur selben Zeit sehr wenig zu tun gehabt haben. Darüber werde ich Ihnen das nächste Mal berichten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.